Unsere Schiedsrichter im Moment sind auf keinem guten Wege. Das Niveau ist nicht gut. Gerade, und zwar nicht nur einer, sondern das Niveau ist nicht gut. An diesem Wochenende gab es Sachen, da bin ich nah dran, vom Glauben abzufallen.
Herzlich willkommen zu Reif ist live. Und der Trainertrend des Jahres 2024 hält an. Große Trainer verkünden frühzeitig ihr Ende zum Saisonende. Nämlich Jürgen Klopp in Liverpool, Xavi in Barcelona. Bei Tuchel und Bayern ist es ein bisschen anders gelaufen, aber auch da wissen wir, dass im Sommer Schluss ist. Und jetzt auch Christian Streich beim SC Freiburg. So die ganz frische Breaking News. Und das werden wir gleich am Anfang zu Reif ist live besprechen mit unserem Experten Marcel Reif, den ich herzlich begrüße.
Einen schönen guten Tag.
Hat es Sie überrascht, Herr Reif, dass Christian Streich jetzt heute seine Entscheidung in diese Richtung verkündet hat? Es brodelte ja schon seit ein paar Tagen, dass da etwas folgen würde, woraus man in gewisser Weise ableiten konnte, wenn die schon so viel Trara darum machen, dann wird es was Ungewöhnliches sein.
So, das gefällt mir.
Sie noch antworten?
Nein, Sie stellen Fragen und beantworten Sie selber. So können wir es weiterhalten.
Leicht verdientes
Wecken
Geld.
Wecken Sie mich, wenn es soweit ist. Nein, ja, leicht verdientes Geld. Wenn Christian Streich anfängt, zu laut zu murmeln, dann weißt du, das gärt so in ihm und eher andersrum. Er hat versucht dann nochmal, glaube ich, wenn er gleich was hören von ihm, aber ich hatte so den Eindruck, er versucht eher in die andere Richtung nochmal einen Zugriff zu kriegen. Komm, ich bleib doch, was mache ich denn danach? Was im Fußball und so lange hier und hat den Zipfel nicht mehr erwischt, hat gemerkt, nee, es reicht. Und wenn du ihn gestern wieder an der Außenlinie gesehen hast, mit allem, und zwar mehr als Respekt ihm gegenüber, denkt man, Mann, weißt du eigentlich, wie das, was du da draußen treibst manchmal, wie das aussieht? Und ich weiß, dass er ein Mensch ist, der das sicher auch hinterfragt. Und dann hinterher, wenn er das sieht, auch sagt, ich glaube, dass der Schiedsrichter das aushält, der Vierte, das ist schon viel. Und das kostet aber auch seine Kraft. Und ich denke, irgendwann, das muss jeder für sich, da gibt es keine Blaupause, muss jeder für sich sagen, pass auf, ich glaube, ich bin durch.
Hören wir ihm zu. Christian Streich, seit Januar 2012 Trainer beim SC Freiburg, heute also mit seiner Erklärung, warum im Sommer Schluss ist.
Liebe Freundinnen und Freunde des SC Freiburg, liebe Fans, alle, die uns mögen, ich möchte euch gern mitteilen, schweren Herzens, sehr schweren Herzens, dass ich im Sommer meine Tätigkeit als Trainer beim SC Freiburg nicht mehr fortsetzen werde, sondern meine Tätigkeit beende.
So ist er, der Streich. Und es drängen sich zwei Fragen auf, Herr Reif. Wer macht's jetzt in Freiburg und was macht Streich? Fangen wir mal mit Freiburg an. Vorhin in der Redaktion hieß es gleich so, Urs Fischer würde doch perfekt passen von allem, was er mitbringt, wofür er steht, wofür Freiburg gerne steht. Was ist Ihr, wie geht's weiter, Gefühl beim SC Freiburg nach 12,5 Jahren dann mit Christian Streich?
Wir reden ja gerne über Fußstapfen. Also machen wir mal Liverpool schnell. Jeder, der nach Klopp kommt, muss wissen, was er sich da anzutun gedenkt. Und boah. Und das nicht anders ist ja das in dem eigenen Freiburger Rahmen in Freiburg. Also nach Streich, nach allem, wie er war, was er für den Club bedeutet hat. Ich könnte mir im Übrigen sogar vorstellen, dass er eben gerade nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, dass er als Cheftrainer aufhört. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie dort alles dran setzen werden, ihn wieder ins Leistungszentrum, wo er übrigens herkam, aus dem Jugendleistungszentrum, ihn da wieder als Vaterfigur zu den Jungen zu tun und dass er dort die Jungen wieder oder ein paar Junge wieder nach oben bringt und dass ihm das vielleicht nochmal gefallen könnte. Aber das ist sein Ding, das warten wir mal ab. Urs Fischer, ja, aber nochmal, Urs Fischer ist auch ein kluger Mann. Das muss ja einen Sinn ergeben und man muss ja da drin dann eine Chance sehen und nicht nur eine Aufräumarbeiten für eine Lücke schließen. Aber ja, vom Typus her, von der Größe des Clubs, von der Bedeutung des Clubs oder da andersrum, wie er sich selber sieht, wie er sich selber definiert, würde Urs Fischer sehr gut passen.
Und bei Christian Streich ist es wahrscheinlicher, dass er Bayern-Trainer oder Bundestrainer wird?
Ich glaube, die große Bühne ist für ihn erledigt. Ich glaube, dass er selber sagt.
Weil es auch ein Thema wirklich von Ermüdung, Kraft, Erschöpfung
ja,
ist?
Ja. Aus Überfluss irgendwie dann ein paar Meistertitel holen. Nennen wir doch keine Namen. Aber das kann, ich weiß nicht, ob das so viel Kraft kostet. Sind andere Dinge gefragt dann. Musst du ständig domptieren und heißt das domptieren?
Und musst, ab jetzt auf jeden Fall.
Ab jetzt so. Und du musst mit so einer Kabine mit Weltstars. In Freiburg musst du ständig alles geben, damit der Club da bleibt, wo er sich irgendwann mal hingeschafft hat. Nicht zuletzt durch Christian Streich. Immer da oben zu halten. Jetzt lass mal die Europa League und alles mal weg. Das sind Oberspitzen, Riesenspitzen. Aber so dieses, eine der etabliertesten Bundesliga-Clubs, die du dir so vorstellen kannst. Irgendwo da sind wir da. Und wir machen das unaufgeregt. Das heißt, also grundsätzlich an der Seitenlinie natürlich nicht. Da gibt er dann auch nochmal alles. Das ist schon eine Leistung, die eine Menge Kraft kosten muss. Es fällt nicht so schwer, sich da rein zu versetzen. Und ich glaube nicht, dass er sich danach jetzt, also Bayern-Trainer, hören Sie auf, der sagt, ich bin eben kein Dompteur, Leute, seid mal nicht böse, aber das müssen dann.
Weil Uli Hoeneß sich ja mit diesem Gedanken
ja, wieder beschäftigt jeder, hatte. Weil du siehst doch, er hat doch alles, was es braucht, Menschenführung. Aber er sich hier in München dann auf jeden Tag in diesen, wie hat Ottmar Hitzfeld mal gesagt, das ist wie in den Krieg ziehen, wenn du, also damals gab es keine so viele andere Kriege, da konnte man das, glaube ich, noch so sagen. Der hat mir mal gesagt, du gehst morgens in die Kabine, das ist jeden Tag musst du dahin, weil ich ihn gefragt habe, sag mal, warum hörst du so früh auf, bist du verrückt? Er sagte, ich kann nicht mehr. Ich habe die Kraft nicht, jeden Morgen in den Krieg zu ziehen. Jeden in die Kabine gucken, wer sitzt neben wem, wer redet gerade mit wem, wer redet nicht mit wem, wo bildet sich ein Grüppchen. Ist das schon wichtig? Muss ich da auch die Psyche, gar nicht das Körperliche, aber die Psyche, wie viel Körner das kostet. Also deswegen, nein, Christian Streich da nicht. Und Bundestrainer wird es einen anderen geben, denke ich. Ich glaube nicht, dass ihn das so fürchterlich reizt. Gut. Ich glaube, ich kaufe ihm ab, dass er ein bisschen Privatleben führen will, und zwar bewusst und nochmal in einem Alter, wo man dann wirklich noch selber sagen kann, pass auf, wir machen aber auch noch das und das und das, und bevor wir zu alt sind, um das und das zu machen. Aber nochmal das mit dem Jugendleistungszentrum, da bin ich mir nicht so, Nachwuchsleistungszentrum, bin ich mir nicht so sicher, ob die nicht sagen, Christian, so jetzt ist genug rumgefahren und jetzt ist ja doch auch ein bisschen langweilig. Und hier das Biotop Freiburg, ist ja das nicht ein bisschen sehr fad? Komm, mach mal, hilf mal.
58 Jahre ist er jetzt und wir sagen auf jeden Fall an der Stelle, ja, vielen Dank für die 12 Jahre Bundesliga, dann im Sommer 12,5 Jahre Bundesliga, lieber Christian Streich. Sehr bemerkenswert, was Sie mit dem SC Freiburg über all die Jahre geleistet haben. Ein Abstieg war auch dabei, direkt wieder aufgestiegen. So unaufgeregt handhabt man das in Freiburg. Das ist beim FC Bayern natürlich alles ganz anders. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, bevor wir später dann auch nochmal über die Europapokal-Auslosung reden werden. Klopp Frust nach einem verlorenen Titel gibt's hier zu besprechen. Kovac ist weg, Hasenhüttl kommt in Wolfsburg und ganz am Ende dreht es sich um Max Kruse. Das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Jetzt die Bayern und die Frage, wie ist diese Saison leistungsmäßig einzuordnen? Wir haben nach diesem 5:2 in Darmstadt mal eine Übersicht vorbereitet, aus der hervorgeht, mit wie vielen Punkten war eigentlich der Tabellenführer der letzten Jahre ausgestattet? Die Jahre, in denen die Bayern immer Meister wurden. Aktuell haben sie 60 Punkte nach 26 Spielen. Das sind zum einen 5 Punkte mehr als letztes Jahr unter Nagelsmann zu dem Zeitpunkt. Das sind genauso viele nahezu, wo es 61 waren, wie in der Meistersaison 2021. Es sind sogar mehr als in der Meistersaison 1920, wo sie 58 Punkte hatten. Es sind genauso viele Punkte in der Meistersaison 18-19 gewesen. Also auch dort 60 Punkte nach 28 Spielen. Und damit wollen wir sagen, Herr Reif, dass Tuchel auch ein bisschen Leverkusen-Pech hat.
Es ist mal jemand da, der das, was sie immer ein bisschen haben liegen lassen, denn was haben wir jetzt, wie viel den Spieltag?
26 sind vorbei.
26 vorbei, mal 3.
Huch.
Ja, wir müssen jetzt schon ein bisschen Mathe machen.
Das mal 3 wäre 84. 84 Maximalpunktzahl.
84.
Und Leverkusen hat 70.
Mhm, na, also 60 sind 24 Punkte, die man liegen lässt. 24 durch 3 pro Spiel sind 8 Spiele, die man möglicherweise verliert, ein paar Unentschieden auch so dazwischen. Also Sie haben immer in diesen Jahren, die Sie mir da gerade vorgerechnet haben, haben Sie immer was liegen lassen. Es war bloß niemand da, der es aufgehoben hat. Und jetzt hast du mal eine Mannschaft, einen Club, der wild entschlossen ist oder wild entschlossen war, als sie richtig schwächelten, aufzuheben, was da rumlag und das einfach nicht mehr rausrückt. Und das ist ihr Pech, ja.
Uli Hoeneß hat sich im Kicker zu Wort gemeldet und die Defensive kritisiert. 31 Gegentore sind es aktuell, Herr Reif. Und Uli Hoeneß hat gesagt, das Defensivverhalten der gesamten Mannschaft gefällt mir nach wie vor nicht. Jeder einzelne Spieler muss sich hinterfragen, ob er Zweikämpfe so bestreitet, wie es notwendig ist. Das sind individuelle Nachlässigkeiten, die unbedingt abzustellen sind. Überrascht, dass er jetzt nach 3 klaren Siegen und einer vermeintlich gefundenen Innenverteidigung De Ligt, Dyer,
ja, da spielen die ganz ordentlich, aber auch nicht mehr. Also das Darmstadt-Spiel vor Augen, 5-2 ist völlig okay. Darmstadt ist auch ganz froh, dass sie nicht mit noch mehr offenen Wunden und Beulen davongekommen sind. Aber was die an Chancen gekriegt haben von den Bayern. Jetzt kannst du sagen, pass auf, wenn du natürlich ein Spiel so überlegen führst, dann wie die Bayern gegen Darmstadt, ne, dann lässt es halt mal ein bisschen da mal rutschen und da mal weggleiten und da mal Ding. Ich denke, das ist jetzt der Uli Hoeneß, der antizyklisch, wie er das sein ganzes Leben eigentlich immer clevererweise gemacht hat. Alles jubelt jetzt gerade, da haben wir 8 gemacht, da haben wir 7, 8, was weiß ich, zuletzt ballern sie ja so vor sich hin. Aber da lass mal was, da 2 Tore zu, da ein Gegentor, wann waren die das letzte Mal zu 0? So richtig zu 0. Also wo du auch das Gefühl hattest, da passiert gar nichts. Es ist ja noch ein bisschen was zu machen. Jetzt war die Auslosung, jetzt guckt man so drauf und da kann man ja auch durchaus ein bisschen ins Träumen geraten, ob man nicht doch noch ein was richtig Silbernes sich in die Bude stellen kann. Aber dann darfst du nicht so verteidigen, wie sie es jetzt gegen Darmstadt gemacht haben.
Insofern alte Hoeneß-Taktik, jetzt nicht alle in Schönheitsschlaf fallen lassen.
Lass sondern die einen Musiala bejubeln. Das werden wir ja. Ja, selbstverständlich. Aber mahnend den Finger heben. Das war immer alte Bayern-Schule. Immer, wenn es richtig super läuft, sagen, aber Moment mal, hier, das reicht noch nicht. Und andersrum, wenn wir gesagt haben, das ist aber gar nichts, kam Uli um die Ecke und hat geknurrt.
Bevor wir zu Musiala kommen, mein Mathelehrer hat sich zwar nicht gemeldet, aber ich habe gerade selbst noch mal rekapituliert, dass 3x26 eher 78 ist
ich als 84. Ich wollte da nicht dazwischen funken, weil mein Mathelehrer sich nicht gemeldet hat. Und da wollte ich, bevor der sich meldet, dass ich lasse ich sein melden. Es sind dennoch 16 Punkte, die man
18.
Achte.
Jetzt haben wir es
meine Damen und Herren, wir beenden die Sendung an der Stelle und versuchen mit einem kleinen Nachhilfekurs, mit Schülerhilfe.
Rein rechnerisch hat Bayern 20 Spiele gewonnen und 6 verloren. Darum stehen und sie jetzt bei 60
verliert,
Punkten.
Kann man nicht verlieren als Bayern. Und wenn man 6 verliert und das immer macht und irgendein komischer Club dann irgendwann um die Ecke kommt und sagt, warte mal, das, okay, super, verliert nochmal 1, dann haben wir euch. Und jetzt haben die plötzlich 10 Punkte Vorsprung. So kam das. Also die Idee war gut. So habe ich früher auch meine Mathearbeiten geschrieben. Also ich weiß noch, ich habe dann die Kurven, die man berechnen sollte, habe ich gezeichnet und dann Punkte reingelegt und gesagt, das so, das müsste stimmen. Und dann habe ich das aufgeschrieben und der Mathelehrer hat das irgendwann mitgekriegt, wie ich das mache. Und dann hat gesagt, sie sollen berechnen und dann eine Kurve. Das, was sie dann da einzeichnen, so rum geht das. So funktioniert Mathematik nicht. Wir sind am Ende friedlich auseinandergegangen.
Und Sie haben sich ein anderes Beschäftigungsfeld gesucht als Mathematik.
Als die Mathematik.
Bis auf die ein oder andere Tabelle, die inzwischen durch mal in die Quere kommt.
Aber da lasse ich Sie jetzt machen. Die Erfahrung macht schlau.
Vielleicht war Hoeneß ja auch nur sauer, weil Musiala ihm einen Rekord geklaut hat.
Ach.
Er ist nämlich mit 21 Jahren und 19 Tagen jetzt der jüngste Bayern-Spieler, der 32 bzw. 33 Bundesliga-Tore hat. Bislang war das Uli Hoeneß. Respekt für beide.
Respekt, ungebrochener Respekt. Was lustig ist, ist dem kleinen Kerl zuzugucken, dass der wieder aus dem Loch rausgekrochen ist. Mhm. Der hatte sich nämlich sein altersgemäßes kleines Tal eingefangen, was völlig normal ist. Und dann das ganze Gelaber und da Probleme. Und das sollte der kleine Kerl dann lösen. Und dann hat er sich manchmal verdribbelt.
Wie ernst befürchten Sie, werden die Angriffe europäischer Topclubs in diesem Sommer auf Musiala?
Auch das eine Standardfrage von Ihnen. So. Wir reden über den FC Bayern, der dann Standardangriffe abwehren.
Kommt doch Ihre Standardantwort jetzt.
Zweimal beim Essen wird auch beim FC Bayern finanziell durchaus möglich sein. Bei ihm werden Sie auch nicht. Erstens wird er wissen, in welchen Altersschritten man die 2 Millionen Schritte macht, was das Gehalt angeht. Da ist er viel zu gut erzogen, offensichtlich, und gut begleitet von seiner Mutter, wenn ich nicht irre, Familie. Und der Rest ist der FC Bayern, der da abwehren muss. Da muss schon richtig dick kommen.
Sein Vertrag läuft ja noch bis 26, insofern auch noch
wird
kein...
Wird morgen verlängert werden oder übermorgen.
Es wird aber spannend zu sehen, ob Musiala bereit ist, vorzeitig zu verlängern oder ob er auch sagt, Freunde, jetzt schauen wir erstmal, wie 24, 25 sich anlässt, in welche Richtung das hier geht.
Dann ist der große Umbruch bei den Bayern jetzt. Und Eberl fängt auch jetzt an, schon Namen zu nennen, wie er sich das, was das Korsett betrifft. Und Sie werden sehen, dass der Name Musiala wird immer öfter in steigender Frequenz wird der genannt
werden. Will Eberl vermutlich auch nicht damit in Verbindung gebracht werden, das größte Bayern-Talent, ich würde sagen, seit Thomas
auf den Markt zu stellen. Ach, er ist schon das ist schon außergewöhnlich. Das ist ein Fußballer, den man weltweit zur Kenntnis nimmt.
Die Trainer sehen das auch so, besonders übrigens Lieberknecht, der Trainer
ja,
von Darmstadt.
Ja, gehört das Ding, das war gut.
Hat gleich die höchste Umlaufbahn gewählt. Thomas Tuchel war dann auch ein bisschen überrascht. Wir gehen mal in die Pressekonferenz nach Bayerns 5:2 Sieg und der Gala von Magic Musiala.
Deutschland, die Nationalmannschaft, kann sich von höchsten Wert glücklich schätzen, dass wir so einen Spieler haben und er wird die Mannschaft mit zur Europameisterschaft führen, wenn sie nicht sogar Europameister werden mit ihm.
Wow. Geht mal kurz das Licht aus. Ja, Jamal ist jetzt in den letzten Wochen sehr spielentscheidend. Wir sind immer mit ihm zufrieden. Das Potenzial ist klar, ist herausragend. Aber die Effektivität war diese Saison lange nicht so, wie es auch gewohnt war und wie es auch möchte.
Mhm. Wie haben Sie das Wow wahrgenommen von Tuchel?
Naja, mit dem bitte werden Sie Europameister. Tuchel hat doch ständig mit ihm zu tun und hat genau diese Frage, jetzt nicht Europameisterschaft, aber in seinem Bereich, mit der muss er doch umgehen. Wie viel Verantwortung, das haben wir doch gerade gehabt, wie viel Verantwortung kann der übernehmen? Wenn er also so super ist, dann gewinnen wir die Champions League zum Beispiel. Könnte ja auch einer sagen. Wenn der weiter so spielt, dann gewinnt ihr die Champions League. Wie viel kannst du dem jungen Kerl aufbürden? Eben nicht so viel. Der letzte Satz von Lieberknecht, der war, weiß nicht, da ist mit ihm durchgegangen. Davor hatte er einen, ich habe die Presse diesen Ausschnitt gesehen, da hat er gesagt, wenn du nicht gerade Trainer bist vom Darmstadt und nicht gerade 5 Stück und von dem Kerl 3 Stück verbraten bekommen hast, kommst du gar nicht raus aus dem Schwärmen. Also, der wird Deutschland nicht zur Europameisterschaft führen. Aber wenn Sie Europameister werden, können Sie Gift drauf nehmen, dass er einen großen Anteil daran haben wird. Er hat, glaube ich, jetzt so die Balance zwischen was muss ich für die Mannschaft tun und was kann ich selber tun. Die Effektivität, das, was Tuchel anspricht. Er ist jetzt auch ein bisschen klarer in den Aktionen. Er macht immer noch Kindergedribble wie im Schulhof und verdribbelt sich dann irgendwann mal. Man sagt, hör doch mal auf, spiel ein weniger und dann spiel den Ball quer. Aber dann will er zu viel alleine machen. Aber wenn er so klarer, immer klarer wird in den Aktionen, dann ist das. Und das, was der mit 2 Füßen macht, das ist absurdes Theater. Das ist Wahnsinn. Dem zuzugucken, gegen den spielen, das muss die Hölle sein.
Können wir am Donnerstag in der Sendung nochmal besprechen Richtung Nationalmannschaft, auch wie es gemeinsam mit Florian Wirtz dann für Deutschland sein wird. Jetzt sind wir erstmal beim Europapokal und Marcel Reif war ja am letzten Donnerstag wieder ein großer Freund unserer vorweggenommenen Auslosungen. Was könnte, was müsste, was sollte? Und einmal lagen wir ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, Herr Reif. Ich darf nochmal hier in Erinnerung bringen, eine Traumauslosung aus deutscher Sicht, bei all den tollen Gegnern der Champions League, die wir mal so vorangestellt hatten. Da haben wir gesagt, gut wäre, wenn Real gegen Man City spielt im Viertelfinale, weil einer der beiden ganz, ganz Großen dann schon mal weg ist, ist so eingetreten. Dortmund haben wir gesagt, Atletico Madrid wäre eigentlich die Mannschaft, mit der sie ganz gut klarkommen könnten. Es wurde Atletico Madrid. Jetzt hat nur Bayern eben nicht wie hier gewünscht Barcelona bekommen, sondern Premier League Spitzenreiter Arsenal. Und dafür spielt Barcelona gegen Paris. Auch ganz nett, ganz gewiss. Ihr Blick auf die beiden Lose, Herr Reif. Fangen wir mit Bayern an. Bayern gegen Arsenal. Ich habe es gerade nochmal gesagt, sie sind Tabellenführer in der Premier League. Trotzdem haben viele bei Bayern Arsenal immer so die Erinnerungen an Champions League Auseinandersetzungen der letzten Jahre, wo das entspannt war aus Bayern-Sicht.
War ich oft genug dabei, ja. Und vor allem, wenn Arsenal dann aus die Insel verlassen hat. Spätestens beim Einchecken im Flieger haben die Hälfte zu Hause gelassen. Allerdings war das, glaube ich, noch Highbury und noch Holztribünen. Und das, die Bayern sind, brauchen sie meinen Rat nicht, sind dennoch gut beraten, diese wunderhübschen Erinnerungen mal einfach im Schrank zu lassen, sondern sich mit Arsenal heute zu beschäftigen. Das ist eine nach wie vor junge, aber wie das in der Natur der Sache ist, von Jahr zu Jahr gereifte, mehr gereifte Mannschaft. Und denen zuzugucken, wenn die ins Laufen kommen, dann allerdings wird's heavy, weil die auch noch, also bei City würde ich sagen, musst du gegen diese Maschine anlaufen, gegen Real musst du gegen, weiß ich nicht, gegen Mythos und Toni Kroos und Vinicius Junior. Bei Arsenal hast du Guardiola-Schule, weil der Arteta war früher Assistent von Guardiola, also es ist taktisch alles richtig, plus noch so eine jungenhafte, so ein Übermut. Und die hatten mal jetzt zuletzt Wochen in der Premier League, da haben die, weiß ich nicht, in drei Spielen Mathematik wieder, rechnen Sie es nach.
Ich kann es eh nicht
überprüfen. Sehr, sehr viele Tore.
Das ist streichig.
Also, das wirkt so wie, ja, gut, dass es nicht Liverpool ist, konnte es nicht werden, die sind Europa League, aber City haben wir wirklich, das braucht kein Mensch. Da ist Arsenal schon,
derzeit ist City Dritter.
Aufpassen. Arsenal zwei ist Spiele. Erster. Das ist das Gute. Vielleicht halten sie sich ja an ihre alten Probleme und werden auswärts dann schwächer.
Es gehört zu dieser ungewöhnlichen Tuchel-Saison, dass der Spieler, den er am allerliebsten gehabt hätte, Declan Rice, für seine viel zitierte Holding Six, jetzt ja auf der anderen Seite der Gegner sein wird. Und interessanterweise haben wir dann nach dem Spiel eine Antwort, nämlich war die Forderung von Tuchel die richtige, weil guck mal, der Declan Rice hat Arsenal ins Halbfinale gebracht. Oder aber antworten Pavlovic, Goretzka und Co., guck mal, dein Declan Rice, den haben wir hier mal auch schön hier rausgetan.
Ja, wenn du Declan Rice guckst zuletzt, also sie sind A, eine junge Mannschaft, die gereift ist und B, haben sie sich Havertz geholt. Ach, Havertz, das ist doch gar nichts. Mal angucken, was der spielt zurzeit und wie er spielt und an welcher Position er spielt und was er draus macht. Und Declan Rice gucken, wie man Sechser spielen kann. Das wird einer der Schlüssel sein in diesem Mittelfeld. Wer kann wen einbremsen?
Die Bayern dürften sehr motiviert sein, zu zeigen.
Sie sind gut beraten, dass sie in diesem Wettbewerb ausgesprochen motiviert zu sein. Sehr viele andere gibt es nicht.
Wir wollen uns anhören, was die Verantwortlichen zur Auslosung sagen, nachdem wir im Studio jetzt einmal durch sind hier. Tuchel, Eberl und der Dortmunder Kehl. Bitteschön.
Das ist auf jeden Fall eine hammerharte Auslosung, aber okay, die Herausforderung ist groß und wir werden unser Top-Niveau benötigen und wir werden anreisen, um in Arsenal zu gewinnen.
Und jetzt stehst du da, spielst gegen Arsenal nach der Länderspielpause, verletzte Spieler kommen zurück, die Kadersituation entspannt sich und jetzt können wir uns auch auf diese Spiele freuen, fokussieren, aber auch freuen Und ja, unser Ziel ist es, weiterzukommen.
Ja, ein spannendes Los. Für uns war es vor allem wichtig, zunächst auswärts anzutreten. Und na klar, wir haben jetzt unter diesen 8 Mannschaften, sind es eigentlich nur noch Top-Mannschaften. Aber mit Atletico haben wir eine gute Erfahrung. 2018 sind wir dort weitergekommen. Ich glaube, ein Los, das uns gut tut. Ein Los, das auf Augenhöhe stattfindet. Atletico wird sich genauso Chancen machen. Also ich sehe zwei Mannschaften, die eine Runde weiterkommen wollen. Aber wir werden uns gut darauf vorbereiten und ich bin da sehr optimistisch.
Sehr ähnliche Ausgangsposition für beide im Moment gerade. Atletico gerade aus den Champions-League-Rängen rausgeflogen, weil Barca, die wir doch als superlos gefunden hätten, möglicherweise gerade merkt, was sie Xavi schuldig sind und dass man doch sich mal zusammenreißen kann. Die haben in Atletico 3-0 gewonnen. Und bei Atletico ist so gerade im Moment, hat so den Eindruck, hängt. Oder aber, sie sagen, pass auf, Meister kannst ja hier eh nicht werden, weil diese verdammten Nachbarn diesen Zirkus da veranstalten, da bei 2 Kilometer Luftlinie weg, dass sie sich so konzentrieren auf die Champions League. Also lustig wird es nicht, es geht gegen Simeone.
In der Europa League hat Leverkusen mit Alonso West Ham zugelost bekommen, die Mannschaft, die Freiburg ausgeschaltet hatte. Auch ganz wichtig wieder für den gerne hier behandelten Kampf um den 5. Champions League Platz, wo England unser Konkurrent ist.
Sind entschieden mehr Engländer als deutsche Clubs noch drin.
Deswegen. Aber Bayern und Bayer können daran was ändern, wenn sie Arsenal und West Ham ausschalten sollten. Das Träumen sowohl in der Champions League, Bayern gegen Dortmund ist theoretisch noch möglich im Finale, ist genauso erlaubt, Herr Reif, wie ein Finale Alonso und Leverkusen gegen Liverpool und Klopp. Denn auch da ist die Auslosung so, dass die beiden erst im Finale aufeinandertreffen.
Gehen Sie mal davon aus.
So einfach?
Ja. So einfach.
Gehen das sind Sie die mal, beiden dominierenden Mannschaften?
Ja, gehen Sie mal davon aus. Milan, aber das sehe ich nicht. Gehen Sie mal davon aus. Das halte ich für durchaus denkbar. Den Spaß sollten wir uns gönnen.
Das wäre schon ein Hammerabschluss, oder?
Ja, ich glaube, also Leverkusen halte ich für eindeutig favorisiert gegen West Ham. Ist auch nicht Karabach, wo, bei allem Respekt, wo du, weiß ich nicht, auch gegen dich selber spielst und im Kopf gegen was weiß ich alles. Bei West Ham weißt du schon, das ist englischer Club und dann, aber es ist bestenfalls ein Mittelklasse-Club in der Premier League. Das müsstest du packen.
Noch einmal gebündelt Ihre Prognose für die drei deutschen Mannschaften. Wer kommt weiter? Bayern gegen Arsenal? Fragezeichen?
Eher ja.
Dortmund gegen Atletico?
Eher ja.
Und? Leverkusen gegen West Ham?
Sicher.
Ohne eher.
Ohne
eher. Okay, also wir notieren zweimal eher ja, einmal ganz sicher. Das klingt gut und wollen uns jetzt schon mal ein bisschen in Stimmung bringen für dieses Viertelfinale in der Champions League, was logischerweise Europa in seinen Bann zieht. Manchester City gegen Real Madrid. Beide waren an diesem Wochenende aktiv. City im FA Cup. Die Spanier in der Liga, Valentin Deng und Nicolas Marx, fassen einmal zusammen, wie die beiden Mannschaften so drauf sind.
Wieder einmal der überragende Mann bei Real, Vini Junior. Der strotzt vor Selbstbewusstsein, geht hier dazwischen und macht das frühe Tor. Der Brasilianer ist einer der Hauptgründe für Reals aktuelle Formstärke. Aber auch als Team funktioniert Real. Traumkombination, perfekter Abschluss, unwiderstehlich. Die Vorarbeit ein Genuss und der Abschluss perfekt mit dem Außenrist. Und Vini Junior bleibt im Fokus, startet hier nach Rüdigers tiefen Pass durch und dann der Abschluss. Ganz viel Gefühl, fast schon arrogant, aber so gut. Thema Selbstvertrauen, den hier. Den kann man mal so machen. Arda Güler trifft in der Nachspielzeit aus 45 Metern nur die Latte. Am Ende gewinnt Real auswärts mit 4-2 bei Osasuna. In der Form kann City kommen.
Die haben aber vorerst ein anderes Viertelfinale vor der Brust. Im FA Cup wartet im Duell der Milliarden Newcastle United. Die Citizens beginnen mit mehr Druck und mehr Glück. Bernardo Silvas Schuss wird unhaltbar abgefälscht. Pep und Co. mit einem Bein in der Runde der letzten 4. Und was einmal klappt, wieder Silva, wieder abgefälscht und wieder Zappels. Die Sky Blues ziehen mit dem Glück der Tüchtigen eine Runde weiter und sind bereit für die Königlichen in der Königsklasse.
Ja, dann ist es Bernardo Silva, Herr Reif. Ich habe bei Manchester City immer wieder das Gefühl, man kann halt einfach nicht sagen, wer heute seinen großen Tag hat und dann mal mit einem Doppelpack das Spiel entscheidet.
Kaderplanung und Kaderfinanzierung. Das, wenn beides zusammenkommt, wenn man sich das, was man plant, auch leisten kann, dann hast du am Ende, und wenn das sinnhaft gemacht wird, also man tut das ja gern so ein bisschen weg, aber vor einigen Jahren vor Guardiola haben sie ähnliche Geldmittel gehabt. Die haben sie mit selbstzerstörerischer Lust in die Luft gejagt. Und dann kam Guardiola und hat Stück für Stück mit absurden Summen, aber am Ende sich eine Maschine gebastelt, die ganze Bauteile, also gar nicht mal Ersatzstückchen, sondern ganze Bauteile rausnehmen. Da kann man auch rotieren. Ich sage auch immer, wenn ich sehe eine Aufstellung und dann höre ich, der hat aber 7-mal rotiert. Was? Und dann gucke ich auf die Reservebank und denke, das kann nicht wahr sein. Nimm die und lass die gegen die spielen. Das ist ein sehr spannendes Spiel.
Also. Das sagt Jürgen Klopp übrigens auch mal. Der Unterschied zwischen Man City und Liverpool ist die Bank. Wir kommen gleich zu Klopp. Eher ja, also eher Real oder eher City, Ihr Viertelfinalgefühl bei den beiden Giganten?
Sie wissen doch, dass ich ganz großer Real-Sympathisant bin und dass ich mich immer freue, wenn die alten Säcke nochmal sagen, komm, Last Dance, lass sie alle nochmal vorführen, die ganzen Newcomer.
Aber 50-50. Der Verstand sagt Ihnen, Herr Reif.
City wird es diesmal, haben sie sich von denen vorführen lassen, diesmal werden sie es machen. City eher.
Wir bleiben in England gewissermaßen. FA Cup, Manchester United gegen Liverpool. Den League Cup hat ja Jürgen Klopp schon gewonnen in dieser Saison gegen Chelsea. Und jetzt also die Hoffnung, im FA Cup auch drin zu bleiben. Dem war nicht so. Es gab eine 3-4 Niederlage nach Verlängerung bei Manchester United. Das war wieder so ein Spiel aus der Kategorie andere Sportart. Hohes Tempo während der gesamten Zeit, überzeugen sie sich selbst. Valentin Deng fasst die Niederlage von Liverpool bei Manchester United zusammen.
Liverpools Traum vom Quadruple ist futsch. Der Klopp-Club scheidet im FA Cup Viertelfinale gegen Manchester United aus. Und wie? Verlängerung und Last-Minute-Drama. In der 120. Minute schießt Amad Diallo Man United zum 4-3-Sieg. Davor geht es hin und her in einem Spiel, das hochklassig, aber nicht immer fehlerfrei ist. Frühe Führung für United, McTominay. Dann der Liverpooler Doppelschlag vor der Pause. Erst trifft McAllister abgefälscht, kurz darauf Mo Salah zum zwischenzeitlichen 2-1 für das Team von Jürgen Klopp. Man United kommt tatsächlich in der 87. Minute nochmal zurück und hat sogar die Chance, das Spiel noch in der regulären Spielzeit zu entscheiden. Rashford vergibt aber alleine vor dem Tor. Die Folge: Verlängerung. Erst trifft Liverpool, dann gleicht United aus. Und dann der goldene Moment für Manchester in der letzten Minute. Absoluter Wahnsinn.
Ja, also Liverpool verliert 3-4 bei Manchester United und der Manager, wie es in England heißt, war hinterher nicht gut drauf, als es dann ins Interview ging.
Normally intensity is the name of your game, so how come it became so difficult in extra time?
A bit of a dumb question, I have to say, because when you see us that often, if you never saw us, then you can ask how can they have more resources. We played, I don't know how many games recently, I don't know how many games United exactly played their sport. Yeah. I'm really disappointed about that question, but you thought obviously it's good.
So too many games, so...
Oh, I don't think that. Ah, come on. You are obviously not in a great shape, and I have no nerves for you.
I have a question talking about, I really, what's wrong with you? What did you want now?
How come you're so provocative?
Also Jürgen Klopp stinksauer, übers Ziel hinausgeschossen mit dieser Reaktion?
Frage war schon, also dass da keine Energie war, keine Intensität. Der erste Ansatz war schon, weiß ich nicht. Normal müsstest du mit sowas anders umgehen können. Aber so war Klopp immer. So wird er auch bleiben. Warum soll er sich denn nochmal ändern? Das tut weh. Also erstens ist es der FA Cup. Das ist der Wettbewerb, der älteste Pokalwettbewerb der Welt, Labersülz. Und es ist in England wichtig, FA Cup. Sehr, sehr wichtig. Noch wichtiger als bei uns der DFB-Pokal. Punkt eins. Punkt zwei ist, United gegen Liverpool ist das englische Derby. Das ist ein bisschen angestaubt, ein bisschen Rost angesetzt.
Dreiviertel Stunde Autofahrt zwischen den beiden Städten.
Wenn's frei ist, geht's sogar noch ein bisschen schneller. Keine 60 Kilometer sind das. Und dann, gut, United ist ja nicht City. So. Und gegen City verlieren, da kann man sagen, da kann man dann mit Guardiola fachsimpeln. Gegen United, das war nicht der Plan. Das stand nicht auf der Rechnung. Also du verlierst dieses Derby. Er hätte es gern anders gehabt. Das ist eine Banalität hoch 20. Dieses Recht so früh bekannt geben, ich höre auf, war auch gedacht, um alle Ressourcen nochmal flott zu machen damit. Und die Mannschaft tut ja auch alles für ihn. Und sie haben auch in diesem Spiel alles getan. Aber da hat man die United war dreimal mausetot. Immer wenn United Liverpool geführt hat, dachtest du, das war's. Jetzt ist die können ja gar nicht mehr. Und dann kam die aus dem Loch nochmal raus und nochmal und nochmal. So, also man kann mit einer Niederlage auch anders umgehen, aber nicht Jürgen Klopp.
Piers Morgan, der einflussreiche Journalist in England, hat ihn aufgrund dieser Reaktion als gnadenlos schlechten Verlierer-Dummkopf bezeichnet.
Lassen Sie das Dummkopf weg, lassen Sie gnadenlos, aber also es ist anders, es gibt bessere Verlierer. Jürgen Klopp und Verlieren ist irgendwie...
Nun sagen manche ja auch nicht. Genau, das ist eine Stärke. Wer gut verlieren kann, der macht was falsch als Trainer einer der weltbesten Fußballmannschaften.
Ist ein bisschen kurz gesprungen. Verlieren will niemand, Sport ist, man möchte gewinnen. Wie geht man um wie geht man mit Siegen um und dann mit einem Verlierer anständig? Wie geht man in der Niederlage mit der Sache um? Ich würde es nicht so furchtbar hochhängen, aber nochmal, so war Jürgen Klopp immer. Jürgen Klopp nach einem verlorenen Spiel, was er da manchmal, das Wetter und der Platz und die, hier, das konnte er sich auch nicht verkneifen, wie viele Spiele hatte United. Gut, die haben aber andere Probleme, schon seit mehreren Jahren, Kader untereinander und was weiß ich alles, wie viele Trainer verschließen. Es hätte gereicht zu sagen, ich finde die Frage nicht gut, ich fand, wir waren gut genug. Aber das machen wir jetzt hier entspannt und haben gerade nicht gegen Manchester United ein Viertelfinale im FA Cup verloren.
Vor allen Dingen ein Spiel, das scheinbar schon gewonnen
mehrfach
war zwischendurch. Unter anderem 3:2 Führung in der Verlängerung. Glauben Sie, dass Klopps Enttäuschung auch deswegen so groß war und ist, weil von diesen verbleibenden Titeln Premier League, ist ein Dreikampf mit Arsenal und Man City, aber auch Europa League, wo immerhin diese Leverkusener dann irgendwann vermutlich aufkreuzen werden, dass er so ein bisschen im Blick hatte, das könnte der wahrscheinlichste von diesen drei Titeln sein, auch wenn Man City dort weiterhin im Wettbewerb ja ist.
Ja, weil es dann ein Spiel ist. Premier League wirst du dich rumprügeln müssen mit Arsenal, die Erster sind im Moment, wie gesagt, und mit City noch länger und Woche für Woche, Woche für Woche. Das ist es. Europa League, ja, wenigstens da. Aber da hast du Hin- und Rückspiel, da kann man was machen. Also FA Cup wäre es sicher gewesen. Nein, ich glaube, was ihm Sorge macht, ist, das ist ja ein fragiles Ding. Er hört auf im Sommer. Und die Mannschaft muss bei der Vielzahl der Spiele, die sie haben, muss also ständig irgendwie auf 180 sein. Das kann auch kippen auf einmal. Was passiert aus so einer Niederlage? Ich glaube, er möchte nach außen jetzt so viel Radau machen, dass intern, dass man sagt, pass auf, alles halb so wild. Fußball, man verliert auch mal ein Spiel. Das wieder auf normal bringt. Sie kochen da unendlich hoch. City und Liverpool, hast du einen Eindruck. Dieser Tanz wird bis zum Schluss der Saison noch gehen.
Dann schauen wir wieder zurück auf die Bundesliga, liebe Fußballfans. Niko Kovac muss gehen beim VfL Wolfsburg. Die Folge von sieglosen 11 Spielen an dieser Stelle. Und der neue Mann ist Ralf Hasenhüttl, den wir ja zuletzt bei Southampton länger gesehen haben, davor in Leipzig und Ingolstadt. Er reift die Trennung Wolfsburg-Kovac war so eine, die man nach der Niederlage gegen Augsburg erwartet hatte?
Ja. Ja, das geht seit ein paar Wochen. Es ist schon länger, dass Dinge nicht funktionieren und dass aus diesem Kader nicht mehr rauszuholen gelungen ist, Kovac, so rum. Und dann schippen die Ergebnisse auch nicht. Und immer weniger. Und das war klar, Augsburg, da muss ein Sieg her. Und wenn kein Sieg herkommt, aus welchen Gründen auch immer, und da gab es gestern einige, auch Schiedsrichterentscheidungen, wo ich sage, darf ich da einen Satz zu sagen? Gerade in dem Spiel. Also unsere Schiedsrichter im Moment sind auf keinem guten Wege. Das Niveau ist nicht gut. Gerade, und zwar nicht nur einer, sondern das Niveau ist nicht gut. An diesem Wochenende gab es Sachen, da bin ich nah dran, vom Glauben abzufallen. Und so wie VAR gehandhabt wird, wenn ein so erfahrener und kluger Mann wie Dr. Felix Brüch dann sagt, Gelb wäre die bessere Entscheidung gewesen in Wolfsburg bei der roten Karte für Wimmer, aber dem Schiedsrichter nicht hilft, die nicht bessere, wir reden hier nicht über moralische oder was weiß ich, Kategorien, sondern die richtigere von zwei möglichen. Du kannst Rot geben, aber Gelb wäre angemessener gewesen. Und wenn dann eine VAR nicht mehr hilft, sondern sagt, ja, aber es ist nicht 100%, um einzugreifen, um zu korrigieren, da denkst du, sag mal, wie viel Formalismus, deutsche Gründlichkeit wollen wir denn da? Alex, sorg dafür, dass die Flüge und die Züge pünktlich gehen. Da sind wir schon gut beschäftigt mit allem. Also das war unsäglich, was da passiert ist. Dann Thomas Müller in Darmstadt, die Szene, wo ich nicht, was ich nicht verstehe. Dann Elfmeter geben in Mainz, wo du sagst, sag mal, das, guck dir das doch an, da triffst du auch den. Nicht gut. Und schauen Sie, die Auswirkungen. Wolfsburg hat eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Also bis zu der Rausstellung. Eine richtig gute erste Halbzeit. Wo du sagen kannst, pass auf, Kovac, wenn wir das hier so gewinnen und auf die Art, dann warum sollen wir denn was ändern? Aber dann spielen sie mit 10 Mann und dann werden sie von Augsburg weggehauen. Und dann verlierst du 1-3 und dann hörst du Marcel Schäfer, den Sportdirektor, danach und dann weißt du, das war's. Also, nachdem ich mich über den Schiedsrichter ausgelassen habe und die Erklärung hinterher, was mir, also dieser Mediendirektor, dieser Schiedsrichterpapst, dieser Junge mit der runden Brille, was der mir dann erklärt, eine halbe Stunde lang irgendwelche Pirouetten dreht, wo ich sage, sag mal, habt ihr sie noch alle? Können wir denn nicht ganz normal wie erwachsene Menschen miteinander reden? Der hat Mist gepfiffen, da draußen sitzt einer, der kann ihm doch helfen. 100%, 80%, da darf man aber nicht. So. Und dann kostet es, nicht nur das hat Kovac den Job gekostet, aber gestern war das der letzte Hieb. Dass es dann nicht weitergeht, ist nachzuvollziehen. Das kann Wolfsburg sich nicht leisten, sich da der sehenden Auges langsam Richtung Tabellenende bewegen. Ende der zurück an die angeschossenen Funkholz. Bin durch.
Einmal zu Niko Kovac grundsätzlich. Er war gerade so im Sommer 2018 nach dem sensationellen DFB-Pokalsieg
mit
Eintracht Frankfurt der begehrteste Trainer in Deutschland. Borussia Dortmund wollte ihn, Bayern München hat ihn bekommen. Er hat auch dort im ersten Jahr das Double gewonnen, musste dann relativ schnell gehen, nach einer Klatsche ausgerechnet bei Eintracht Frankfurt. Jetzt in Wolfsburg auch eindeutig nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat seit Beginn Sommer 2022. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Nein, ich sehe kein Muster. Also das nicht. Er ist einer, der klar die Dinge haben möchte. Und dann muss man sie vorher klären, ob diese Klarheit gewünscht ist und ob man sich auf den Nenner verständigen kann. In München war er vielleicht ein bisschen zu forsch in manchem. Und da hat die Kabine vor allem gesagt, oh, der Ton passt. Also, unterstelle mal, der Ton passt uns.
Trotz eines Doubles im ersten Jahr.
Ja, aber der Ton dann war doch ein bisschen, das haben wir nicht so gerne, bitte. Und dann, wir brauchen, glaube ich, einen anderen Trainer, was hier in München, auch bei Ancelotti aus anderen Gründen und vielleicht sogar bei Nagelsmann jetzt auch nicht zuletzt. Oh, das ist, gefällt uns aber nicht so. So, unterstelle ich mal, komm, hör auf, lass gut sein. Er hatte auch, weiß ich nicht, der ging nach Monaco, der hat einen guten Job gemacht, alle sagen richtig gut. Und dann kommt der Ruf aus Wolfsburg. Vielleicht hat er sich mehr vorgestellt an Möglichkeiten. Aber es wird auch an beiden liegen. Nur nochmal, ich glaube nicht, dass das ein Muster ist und die Fehler nur bei ihm sind. Aber Fehler auch sicher auch bei ihm. Er hat sicher auch was falsch gemacht.
Ralf Hasenhüttl wieder in der Bundesliga. Überraschende Wahl?
Ja, hat mich überrascht, weil erstens wollte er gar nicht mehr, habe ich gehört, so ab, wenn sein Vertrag ausgelaufen wäre jetzt im Ende des Jahres bei Southampton, wo er früher gegangen ist. Und ich hatte den Eindruck, dass er, wenn, dann addicted, Premier League addicted ist. Mhm. Dass er, wenn, da gehe ich nicht mehr weg aus England. Aber ein prima Trainer, richtig guter Typ, wird der Liga nicht schaden.
Jetzt reden wir auch über einen Typen, den die einen hochspannend finden und von dem die anderen sehr genervt sind. Es geht um Max Kruse hier bei Reif ist live, denn dafür, dass er seine Karriere vor längerer Zeit schon beendet hat, hält er sich ganz gut im Gespräch. Zuletzt ging es darum, und am Ende kommen wir da auch nochmal auf Niko Kovac zu sprechen, aber zunächst ging es in den vergangenen Wochen darum, ja, was ist da eigentlich genau passiert? Im November 2013, als die Nationalmannschaft in England spielte, Kruse selbst hatte das so beschrieben, ja, wir haben erst Poker gespielt und dann habe ich mir noch jemanden aufs Zimmer bestellt. Und Oliver Bierhoff war zu Gast bei Bild Sport, jetzt am Sonntag, wird immer bei Welt TV ausgestrahlt. Und der war damals Nationalmannschaftsmanager und erzählt nochmal, was an diesem Abend vorgefallen ist.
Also ich war nicht live dabei, aber also ich muss auch sagen, er hätte sehr schnell sein müssen, wenn da schon was passiert ist. Er war eigentlich, ich sag mal, auch ein bisschen amateurhaft unterwegs, weil die Dame war mit mir im Aufzug vom Erdgeschoss. Ich kam gerade vom Trainermeeting und bin hochgefahren auf unsere Etage und wir haben beim Hotel dann meistens eine gesamte Etage blockiert, damit man dann auch weiß, dass es keine anderen Gäste da sind. Und nach dem Anruf stieg sie halt eben auf unserer Etage aus und da war mir schon irgendwo recht klar, dass da irgendwas läuft. Ein zweiter war noch Hansi Flick dabei, der einfach ein gutes Näschen für solche Situationen hat. Und dann haben wir natürlich geschaut mal, wo sie hinging. Und sie ist dann eben in das Zimmer von Max gegangen und haben dann geklopft, bevor es überhaupt zur Tat kommen konnte. Haben wir ihm schon ein bisschen Geld gespart und haben gesagt, das ist natürlich keine gute Idee und sie soll bitte gehen und wir würden dann am nächsten Tag darüber sprechen.
Ja, am nächsten Tag wurde dann mit Max Kruse gesprochen und man hat ihm nochmal nahegelegt, ja, mehr Fokus auf den Fußball zu legen. Er hat dann auch nochmal gespielt in diesem Spiel in England. Das war dann aber vorerst sein letzter Einsatz. Er wurde nicht mehr nominiert und dementsprechend auch nicht Weltmeister 2014. Jogi Löw, der damalige Bundestrainer, hat das kürzlich bei uns aber nochmal deutlich gemacht, dass die wesentliche Entscheidung mit seiner fußballerischen Klasse zu tun hat.
Jo, da gab es auch noch das ein oder andere, ja, das man vielleicht erzählen könnte.
Ja, gerne.
Aber das war ja jetzt nicht der Grund. Ich meine, solche Dinge wie im Hotel, das hätte es ja früher auch schon mal gegeben oder so. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum der Max 2014 nicht dabei war. Der war ja dann auch nach der Geschichte, war der schon auch nochmal bei der Nationalmannschaft. Das war ja auch sein erstes Länderspiel. Aber die Wahrheit ist,
war halt immer gut.
Der war einfach nicht gut genug. Also wir wollten nach Brasilien gehen und wollten Weltmeister werden im Fußball und nicht im Poker. Und wenn man den Max, natürlich hätte er gute Qualitäten als Spieler gehabt, aber der Max wäre besser aufgehoben gewesen, manchmal in der Uwe Seeler Traditionself, ja. Weil das Tempo und, sagen wir mal, diese Dynamik in dem Spiel, das war einfach auch ein Stück weit zu wenig. Also es war als eine, die Gründe waren leistungsmäßig, nicht das, was da im Hotel passiert ist.
Was fällt Ihnen zu Max Kruse ein, Herr Reif?
Ich schaue rechts auf unseren L-Frame, auf den berühmten, und sehe da noch 6 Minuten. Das macht noch 6 Minuten Max Kruse.
Max Kruse kommt gleich selbst auch noch zu Wort.
Ah ja. Also was fällt mir ein? Dass reden wir über den Weltfußballer Max Kruse oder über Max? Wir reden über Max Kruse. Max Kruse.
Sie sind frei.
Ein großes, nein, der Weltfußballer ist er, so viel ich weiß, nicht geworden.
Korrekt.
Weltmeister auch nicht. Einer, der wirklich kicken konnte, und ich glaube, ich richte nicht über Menschen, das werden sie von mir nicht kriegen. Das ist auch zu wenig passiert. Er hat mehr Mist gebaut mit seiner eigenen Karriere, als dass er die Welt beschädigt hätte. Also das lass mal gut sein. Bin ich ein bisschen runterholen. Er hat aus seinen Fähigkeiten nicht das gemacht, was vielleicht drin gewesen wäre. Das fällt mir bei ihm ein. Und was danach so kam oder was seit Jahren so kommt, nicht böse sein, aber zum Glück bin ich, umfahre ich soziale Medien und asoziale Medien sowieso weiträumig, wenn es geht. Und B, wie viel Geld in irgendwelchen Taschen, in irgendwelchen Taxis liegen bleibt, wie viele Damen aufs Hotelzimmer kommen, allen Ernstes, länger unterhalten. Ich glaube, das, was Jogi Löw da gesagt hat, er hätte mehr machen können. Ich glaube, er wäre durchaus einer gewesen, mit dem man im Mittelfeld hätte auch nach Brasilien fahren können, wenn er alles aus sich rausgeholt hätte.
In gewisser Weise schließt sich jetzt der Kreis, weil Niko Kovac ja auch sein Trainer gewesen ist in Wolfsburg. Und Max Kruse hat sich jetzt in seinem Podcast Flatterball, den er mit Martin Harnik gemeinsam macht, nochmal dazu geäußert, wie das damals war mit Niko Kovac und ihm. Wir hören Kruse einmal zu aus dem Podcast Flatterball.
Sonst eigentlich nur ein Beispiel, wo ich sage, charakterlich absolute Katastrophe. Ich glaube, Niko hat ja so seine spezielle Art, eine Mannschaft zu trainieren. Ich glaube, er will relativ frühzeitig zeigen, dass er so der Platzhirsch ist, dass er das Nonplusultra ist. Ich glaube, in all seinen Vereinen, in denen er Trainer war, hat er relativ schnell einen unumstrittenen Spieler irgendwie rasiert. Bei Bayern Thomas Müller. Ich glaube, dass das ihm am Ende bei einem Verein wie Bayern den Job gekostet hat. Ja, und dann halt mich bei Wolfsburg. Aber es gab einfach von Wolfsburg, nein, ich habe mit Niko Kovac gesprochen, der setzt auf dich, der sagt, wir kriegen das hin und es wird schon funktionieren. Eine Woche, nachdem das Transferfenster schließt, haben sie mir gesagt, hat der Trainer mich reingerufen und gesagt, Max, du gibst der Mannschaft keinen Input, du spielst für kein Spiel mehr unter mir. Denke ich mir so, das ist, wie asozial ist das bitte? Ich habe aber nie in der Kabine offensichtlich Stunk gemacht. Wir hatten so eine Vierergruppe, Renato Steffen, Yannick Gerhardt, Luca Waldschmidt und ich. Natürlich, das hat ihm auch gar nicht gepasst, dass wir so eine Gruppe hatten da. Die wurde dann ja auch gesprengt. Alle haben auf einmal den Verein verlassen, so gefühlt. Wenn wir danach unsere Spielchen gemacht haben oder außerhalb vom Fußball, natürlich. Natürlich haben wir uns nicht angestachelt, aber wir haben gesagt, der hat ja gar keine Ahnung, wann ist denn der weg und so.
Also Max Kruse sagt über Niko Kovac charakterlich eine Katastrophe. Das rief dann den damaligen Manager Jörg Schmadtke auf den Plan, der Richtung Kruse gesagt hat, Zitat, ich habe das Gefühl, dass Kruse eine gestörte Wahrnehmung hat. Dass so Leute wie er über Charakter reden, lässt mich hilflos zurück. Können Sie verstehen, Herr Reif, dass da gerade auch große Enttäuschung bzw. große Wut auf Max Kruse bei dem einen oder anderen in Wolfsburg entsteht oder wieder hochkommt?
Wenn die keine größeren Probleme haben, dann herzlichen Glückwunsch. Im Moment wechseln sie gerade den Trainer aus und sind im freien Fall Richtung Tabellenende oder zumindest gefährliche Zone. Ach, ich habe mich doch damals auch gefragt, Max Kruse jetzt zu Wolfsburg, da waren die auch in einer schwierigen Situation. Ist das der Retter? Mit der Art Fußball, wie er sie spielen kann und möchte und mit dem, was er, wie gesagt, aus sich rauszuholen bereit ist und über welche Grenzen zu gehen. Jetzt kommen doch wieder Kategorien wie Charakter und asozial und sowas und dann bin ich raus. Das ist nicht böse sein, aber dann bin ich raus. Die Wolfsburger, auch Jörg Schmadtke, wird sich fragen müssen, habe ich es richtig gemacht, wirklich. Ihn zu holen, habe ich das wirklich mit Niko Kovac richtig besprochen? Ist das wirklich klar gewesen? Du pass auf, aber weißt du schon, welche Aufgabe wir uns da aufbürden? Wenn das schief geht, geht's richtig schief, weil Max Kruse taucht ja auch sonst auf im öffentlichen Leben. Ist das alles, können wir das verknusen hier? Ist das unsere Welt? Also ich denke, da haben alle, sind ins Missverständnis reingerannt, aber mit Anlauf. Alle Beteiligten da. Und dass da jetzt am Ende so schmutzige Wäsche gewaschen wird, das ist so nicht meine Welt. Darf ich mich da ein wenig zurückziehen?
Dürfen Sie ein wenig?
Ein wenig.
5 Spiele hatte Max Kruse ganz am Anfang unter Kovac gemacht. Keins wurde gewonnen. Ab dann keine Minute mehr, bevor der Vertrag dann im Winter aufgelöst worden war. Wir haben gerade in dem Podcast nochmal gehört, dass Max Kruse sagte, es gab eine sehr kritische Gruppe angeblich damals in der Mannschaft und zu der zählte er unter anderem auch Yannick Gerhardt, der dürfte sich auch bedankt haben, weil er aktuell ja noch beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht. Und das war dann auch die Frage an Niko Kovac jetzt bei der Pressekonferenz nach der Niederlage gegen Augsburg. Wie wir jetzt wissen, seine letzte Pressekonferenz als Wolfsburg-Trainer. Wir wollen da nochmal reinhören.
Ich muss für mich noch eine Pflichtfrage stellen, auch wenn der Kollege nicht da ist.
Ich möchte
aber den anderen Namen nicht erwähnen. Ich möchte nur, Yannick Gerhardt wurde mit reingezogen in eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie Sie es wahrgenommen haben, ob Sie es wahrgenommen haben. Haben Sie da irgendeine Meinung zu? Ich meine, Ihr Name wurde benutzt und klar von einem
haben Sie Menschen mit Yannick gesprochen?
In den Mund genommen.
Haben Sie mit Yannick gesprochen?
Ich glaube, er wollte heute nichts sagen, wenn ich das richtig verstehe.
Genau, weil er weiß auch warum, weil das geht normal gar nicht, jemanden dort mit reinzuziehen. Das zeigt, also wir müssen über das, was gesagt wurde, müssen wir nicht diskutieren. Derjenige, der was gesagt hat, hat mehr über sich ausgesagt als über uns, über mich.
Das Schlusswort von Niko Kovac in Richtung Max Kruse und auch das Schlusswort der heutigen Sendung, lieber Herr Reif. Ja, ging schneller, als Sie gedacht hatten. Sollen wir noch was nachlegen?
Nee, es ist ganz gut, dass jetzt dass an der Stelle das Thema durch ist. Vielleicht enden wir am Donnerstag on a nicer note am Ende. Vielleicht.
Haben Sie sonst einen Wunsch für die Sendung am Donnerstag?
Na, Sie haben immer völlig freie Auswahl. Wenn es nicht mehr Max Kruse sein müsste, wäre ich dankbar.
Gucken wir mal, was sich so in den nächsten 3 Tagen ein, bevor ich das Versprechen abgebe, Herr Reif. Dazu habe ich in dem Geschäft auch schon zu viel erlebt, als dass ich leichtsinnigerweise hier Themen ausschließen würde. Also, Herr Reif, Ihnen vielen Dank für heute.
Danke auch.
Wir danken Ihnen, liebe Fußballfans, fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und wir hoffen sehr, dass wir am Donnerstag um 10.30 Uhr hier wieder das hoffentlich gemeinsame Vergnügen haben. Bis dahin, danke Herr Reif, danke Ihnen, alles Gute. Tschüss.